Hallo Leute, willkommen bei der Sendung Im Auge des Sturms. Eine Sendung des Bermuda und Querfunk. Auf der Frequenz, keine Ahnung. Mein Name ist Peter Autofrei. Ich werde euch durch diese Sendung führen. Das erste Thema ist die zweite Sinfonie von Gustav Mahler, einem Komponisten um das Jahr 1900. Unsere Sendung wird also wahrscheinlich ziemlich langweilig werden. Aber ihr müsst aufpassen, denn erstens ist alles anders, zweitens als man denkt und drittens bei Gustav Mahler. Im Hintergrund hört ihr auch gerade Musik von Gustav Mahler aus der zweiten Sinfonie. Ich hoffe, dass meine Sendung hier einigermaßen klappt und funktionieren wird. Es ist meine erste Sendung. Meine beiden Gäste, die ich jetzt gleich noch vorstellen werde, die schauen ja relativ entspannt aus der Wäsche. Schauen wir mal, ob das so bleiben wird. Bis zum Schluss unserer Sendung. Ups, das war der falsche Knopf. Es gibt aber auch so viele Knöpfe hier an diesem Mischpult. Ich sollte mir das mal genauer anschauen. Was macht denn dieser Knopf? Ah, das macht Dumm-Dumm. Und dieser Knopf? Ah, Hurz. Und der hier? Ah, mal gucken, ob ich das alles verwenden kann. Gut, jetzt sollte es aber langsam klappen, damit wir loslegen können. Ich begrüße recht herzlich Markus Pacher. Hallo Markus.
Hallo.
Markus hat Musik studiert und ist tätig in unseren lokalen Zeitungen und er schreibt Kritiken zu Konzerten im Bereich Klassik. Also Markus ist ein Experte. Dann begrüße ich Elke Schlimbach. Elke, hallo.
Hallo.
Du bist Leiterin des Sinfonieorchesters Neustadt oder gehörst mit dazu zu den Leitern, ja?
Ja.
Und du führst regelmäßig Konzerte auf.
Ja.
Im klassischen Bereich. Prima. Also der Unterschied zwischen meinen beiden Gästen und mir ist folgender. Ich bin grottenfaul. Vor allem als Kind war ich außerordentlich faul. Alle meine Gäste können wunderbar Musikinstrumente bedienen und ich kann nur darüber reden. Auf der anderen Seite kann niemand von mir behaupten, dass ich durch die abnorm ausufernde Beschäftigung mit Musik einen Standpunkt erworben hätte, dem keiner folgen kann. Meine Recherchemittel heißen YouTube, CDs, DVDs und die Konzerte im Umfeld meiner Heimatstadt. Also haben wir hier zwei Profis, die meine Sendung besuchen und einen Laie, der die Sendung leitet. Das ist die Infrastruktur der nächsten zwei Stunden. Wir werden also heute über die zweite Sinfonie von Gustav Mahler sprechen. Und die zweite Sinfonie von Mahler ist auch gleichzeitig seine längste. Sie besteht aus 5 Sätzen. Mahler hat für die Herstellung der Sinfonie 6 Jahre benötigt. Da Mahler nur etwas über 50 Jahre alt wurde, hätte er, wenn er für jede seiner 9 Sinfonien 6 Jahre benötigt hätte, insgesamt 6 mal 9 gleich 52 Jahre benötigt.
Darf ich da was einwenden? Er hat ja gleichzeitig an seiner dritten Sinfonie gearbeitet, die auch sogar noch früher aufgeführt wurde. Das heißt, er hat parallel immer mehrere Werke bearbeitet. Das heißt, die Rechnung geht ja dann nicht mehr.
Aber dennoch muss man sagen, dass der Zeitaufwand für die zweite Sinfonie höher gewesen sein muss als für die anderen.
Das ist richtig. Es ist ja auch die längste.
Genau. Ich möchte noch etwas sagen zur Bedeutung der zweiten Sinfonie von Mahler. Also die Sinfonie, die am häufigsten in den Konzertsälen gespielt wird, ist natürlich die 9. von Beethoven. Gar keine Frage. Und dann kommt auch schon unsere zweite. Wir sprechen also nicht über eine Randerscheinung, sondern über den Kern der Sache der sinfonischen Musik. Vor einer Woche hatten wir einen Artikel in unserer Rheinpfalz, und zwar eine kurze Anekdote zu Ann-Sophie Mutter, einer Geigerin, also eine der führenden Geigerinnen. Und sie hat gesagt, Ich lese das mal jetzt vor. Sie unterscheidet nur zwischen guter und schlechter Musik. Es gibt in der klassischen, modernen Musik meisterhaft geschriebene Werke, von denen sie einige nicht versteht. Deswegen würde ich sagen, es ist gerade bei der zweiten Sinfonie oder bei den Sachen von Mahler so, dass es auch Leute gibt, die es nicht verstehen. Und dass es vielleicht noch Sachen gibt, die man herausfinden kann, auch heute noch. Deswegen möchte ich jetzt mal gleich am Anfang die Frage stellen an dich, Markus und Elke. Was ist denn eure Vermutung? Worum geht es in der Sinfonie von Mahler?
Bei der zweiten Sinfonie ist es sehr einfach. Es geht bei Mahler natürlich auch immer um außermusikalische Inhalte. Und da ist es ganz einfach. Literarische Vorlagen, Verwendung der Singstimmen, Gedichte aus dem Knabenwunderhorn, Klopstock, die Auferstehung und so weiter. Daran kann man sich hangeln, durch die Partitur hangeln, indem man diese außermusikalischen Inhalte eben als Grundlage nimmt, um die Komposition und ihren Verlauf zu verstehen.
Genau. Also ich denke auch, dass es da außermusikalische Inhalte gibt. Und ich sage gleich jetzt mal zu Anfang, ich behaupte, dass die zweite Sinfonie von Mahler etwas mit Anakin Skywalker zu tun hat. Aber so weit sind wir noch nicht. So, das waren jetzt die ersten Takte der zweiten Sinfonie und meiner Meinung nach wird hier eigentlich komplett alles gesagt, worum es geht. Versteht ihr diese ersten Takte?
Nein, ich verstehe die Sinfonie erst, wenn ich sie komplett gehört habe, weil die ersten zwei Takte sind noch nicht mal die Keimzelle, weil es bei Gustav Mahler keine Keimzellen gibt. Das ist nicht die thematische Arbeit wie bei Beethoven, die aufbaut auf einem Anfangsmotiv, sondern das ist zerrissen, es ist zerstückelt, es ist fragmentarisch. Es sind viele, viele Einfälle, die sich aneinander reihen. Insofern kann ich unmöglich an den ersten zwei Takten die ganze Sinfonie verstehen. Das kann ich manchmal bei Beethoven, aber niemals bei Wagner. Oder Wagner auch nicht. Wagner auch nicht. Bruckner auch nicht und bei Mahler schon gar nicht.
Ja, prima. Dann können wir anfangen mit unserer Sendung. Also wenn ihr diese ersten beiden Takte nicht verstehen solltet, dann können wir unsere Sendung starten. Also diese ersten Takte, das ist ein unterirdischer Kanal bei Mahler. Also man sagt, dass die Sinfonien von Mahler mit unterirdischen Kanälen verbunden sind. Und diesen ersten unterirdischen Kanal sehen wir gleich in den ersten Takten, das ist nämlich das Publikum. Ja? Was meint ihr, auf welche Art und Weise Mahler das Publikum darstellen wird? Ich möchte dazu noch Folgendes sagen. Also Mahler war ja bereits in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, Mahler war bereits um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts präsent. Und seine Dirigententätigkeit hat ja damals Reaktionen hervorgerufen. Das Ganze ereignete sich dann noch im Mix mit einem Antisemitismus, gegen den man sich als Künstler damals wie heute eigentlich überhaupt nicht zur Wehr setzen kann. Ich meine, die Leute hören heute in der Regel Bolero von Ravel oder La Traviata oder Tonsteine Scherben. Die Reaktionen auf Mahler waren in der Regel anders. Hört euch das bitte nochmal an. Die ersten Takte, dieses D, das ist seine Angst. Und das zweite ist eben, dass die Leute auf ihn ablehnend reagieren. Also das erste Mal hört man das Publikum im letzten Teil der ersten Sinfonie, am Ende eines Abschnittes, wo er sich echt Mühe gegeben hat, sein ganzes Herz auszuschütten. Also er beschreibt dort sein Herzzentrum als einen Hochspannungstrafo, als Schüttelbrett oder als Reibeisen, das man nicht berühren darf, oder als Hinterteil einer stechbereiten Wespe. Und was passiert dann? Die Leute zeigen ihm einen Vogel.
Thank you.
Könnt ihr das hören, dass die Leute sich miteinander absprechen und ihm den Vogel zeigen?
Du kannst da... Entschuldigung, wie war nochmal Ihr Name?
Peter.
Peter. Also grundsätzlich ist es so, dass das natürlich eine subjektive Deutung ist. Ich meine, man kann ja jeder kann ja da irgendwas eininterpretieren. Mhm. Es ist immer die Frage, ob es dann von Gustav Mahler autorisiert ist, so wie bei Richard Strauss, Alpensinfonie, mehrere Sätze, immer Überschriften und so weiter. Inwieweit er darunter gelitten hat, dass er Jude ist, ist sehr, sehr fraglich. Er hat nicht in den 30er Jahren gelebt, er hat Riesenkarriere gemacht. Er war in Europa der bekannteste Dirigent, hat Aufträge gekriegt, dann nach New York, Metropolitan Opera. Er war steinreich, er war alles andere als geächtet. Seine Werke waren unheimlich erfolgreich. Als Dirigent war er der Größte. Diese Geschichte ist ja dann auch konvertiert, dann vom Judentum zum Katholizismus.
Ja, auf Zwang auch.
Also diese Geschichte jetzt, dass er jetzt da das umsetzt, dass er der arme Jude ist, den niemand hören will und den niemand versteht. Also die Geschichte ist mir jetzt persönlich neu, die habe ich jetzt noch nicht gehört.
Okay, können wir die Spur weiterverfolgen? Also danke, also ist ja in Ordnung. Ja. Können wir die Spur vielleicht etwas weiterverfolgen? Die nächste Frage ist, weil er macht es ja weiter, er zeigt uns ja, worum es geht. Wie stellt man Publikum überhaupt dar? Ja? Klar, das Publikum sitzt auf Stühlen und diese Stühle können gerückt werden. Also man kann als Komponist vor dem Konzert mit dem Zeigefinger an diesen Stühlen entlang gehen und sich überlegen, wie diese Stühle alle gerückt werden im Vorfeld. Und das klingt dann so, Stühle, die gerückt werden.
Also, darf ich was dazu sagen? Ich finde diese Ansätze unheimlich interessant, weil die aus einer völlig neuen Perspektive den Komponist sehen. Das ist das Spiel mit dem Publikum. Wie reagiert das Publikum auf meine Musik? Und wie kann ich diese Reaktionen vorausschauen und das dann auch kompositorisch umsetzen? Das ist wahnsinnig interessant und deshalb machen wenige Leute diese Ansätze. Und für mich ist das jetzt nachdenkenswert, aber natürlich... ist es eine Art von Interpretation. In Wirklichkeit wissen wir ja, es dreht sich um eine Totenfeier. Das ist so eine Art Marsch. Da wird ein Sarg getragen. Das ist dieser Viererrhythmus, ganz, ganz langsam. Da kommt jetzt niemand auf die Idee, dass das Stühlrücken ist, obwohl man es natürlich auch nachvollziehen könnte.
Ja,
also ein Komponist... Aber wir wissen es ja nicht. Wir können ja Maler nicht mehr fragen.
Also ein Komponist, der versucht ja die Dinge, die in der echten Welt da sind, in seiner Musik abzubilden. Ja? Das ist sein Geschäft, das ist seine Aufgabe. Und was passiert nach dieser Szene mit dem Stühlerücken? Dann öffnet sich die Klappe und das Publikum fällt hinunter, fällt ins Bodenlose, wie wir später noch sehen werden. Und noch eins, natürlich fürchtet sich Mahler nicht wirklich aus nachvollziehbaren Gründen vor dem Publikum. Denn diese vermeintlichen Leute aus dem Publikum können ja nichts herstellen, was von Interesse ist. Und Mahler interessiert sich ja nur für eine Sache, für Musik. Das liegt in der Natur der Dinge bei einem Komponisten. Kannst du das nachvollziehen, Markus?
Ja, aber der Komponist ist natürlich sehr froh, wenn er mit seiner Botschaft ankommt.
Jetzt schauen wir mal, wie das Publikum in die Hölle gestoßen wird und in einen großen Strudel hineinfällt.
Ja, weil ich glaube, da liegt jetzt doch ein kleines Irrtum vor. Es geht ja hier um dieses klassische Motiv, dieses Dies Irae-Motiv. Das ist ja bei Totenfeiern immer, auch bei Totenmessen, Requiem, wenn Sie mal Verdi Requiem angehört haben, und da ist eine Szene, das ist fast 1:1 übersetzt, fast das Gleiche. Das hat jetzt nichts mit meinem Publikum zu tun, sondern mit Gott und diesem jüngsten Gericht.
Gut, dann hören wir das mal auf zu besprechen, das Publikum. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Es gibt ein weiteres Motiv, ich nenne das der Gefangene von Azkaban. Das ist also jemand, der in einer Zelle gefangen ist. Also man hört drei Schritte, eine Umdrehung, drei Schritte, Umdrehung und wieder drei Schritte. Wer mal eingesperrt war, weil er etwas Unkorrektes gemacht hat in seinem Leben, der wird wissen, dass dies die Bewegungsabfolge ist, die in einer kleinen Kerkerzelle wiederholt wird. Da befindet sich also jemand in einem Kerker. Drei Schritte, Umdrehung, drei Schritte, Umdrehung. Also dieses Laufen hat aber auch Ähnlichkeit mit einem Pedale treten. Also diese Pedale treiben etwas an, eine Art von Kraftwerk an. Dieses Kraftwerk richtet aber seine Kraft gegen den Tretenden selbst. Und wenn man dann auch noch genauer hinhört, merkt man, dass der Pedaletreter insgesamt ins Leere tritt. Diese Unterschiede hört man aber auch bei unterschiedlichen Dirigenten unterschiedlich. Ja, und so ist es auch mit Bewegungen im geistigen Bereich. Wenn du real in der realen Welt gegen ein Objekt drückst oder in ein Pedal trittst oder irgendwas hochhebst, dann bewegt sich das Ding in irgendeiner Weise. Im geistigen Bereich existieren die mechanischen Reaktionen auf unsere Bewegungen manchmal nicht. Die einzige Tendenz, die einer gewissen Logik gehorcht, ist die, dass man Bewegungen nicht macht und ausbleiben lässt. Und dann wird dieser Mechanismus, von dem wir eben sprachen und der die Kraft in paradoxe Bahnen leitet, mit der Zeit schwächer. Wir müssen hier auch etwas vorsichtig sein, weil die Sinfonie wurde im Jahr 1890 geschrieben und ich glaube, da gab es noch keine Fahrräder mit Pedalen. Aber das ist die beste Erklärung, die mir einfällt.
Doch.
Gab's?
Ja, schon seit den 80er Jahren. Die Tour de France hat ja schon Anfang des 20. Und die hatten ja schon Rennmaschinen. Mhm. Ab 1905 oder so. Und die ersten Fahrräder waren dann schon, also diese Geschichte mit der Dresine und so, die war dann Mitte des Jahrhunderts. Ja.
Also weiter später sehen wir auch, dass Gustav Mahler Stabhochsprung betreibt. Und auch damals gab es ja keinen Stabhochsprung. Ne? Da werden wir aber nachher noch dazu kommen.
Oh, das ist ja ein interessantes Detail, das wusste ich nicht.
Okay, also ein weiterer unterirdischer Kanal, also eines von diesen Dingen, die sich in sämtlichen Sinfonien ereignen, ist die Illustre Jagdgesellschaft. Also damit sind Leute gemeint, die loszogen in früheren Zeiten und sich einen schönen Tag damit machten, dass sie Tiere killten oder umbrachten. Also Jagd eben. Sich einen Spaß daraus machen, Lebewesen umzubringen. Das war üblich vor 200 Jahren. Heute ist das Ganze zivilisierter, heute geht man in Laden ins Fleischregal. Mahler war übrigens, wie wir lesen können, eine dominante Zeit lang Vegetarier, über Jahre hinweg. Also es geht hier bei diesem kurzen Ausschnitt um die Gesellschaft und ihre Außenseiter. Wollt ihr etwas davon prüfen, vielleicht auch ablehnen oder zustimmen nach einer Gegenüberstellung, dann solltet ihr weiter zuhören bei diesem Podcast Im Auge des Sturmes zum Thema Gustav Mahler. Klingt vielleicht komisch, dass man gerade solche Dinge beim Bermuda-Funk hören kann, ist aber so. zweite Sinfonie von Mahler besteht ja aus 5 Sätzen. Wir haben uns jetzt mit dem ersten Satz beschäftigt und bevor wir jetzt zum zweiten Satz kommen, machen wir einen Sprung hin in den vierten Satz hinein. In dem vierten Satz heißt es: Ich ging auf einem breiten Weg und da kam ein Engelein. Das Ganze ist flankiert von einer Art weihnachtlichen Musik, wie sie in Böhmen ganz besonders wirkt und rüberkommt. Allerdings würde ich das, was dabei Mahler an dieser Stelle passiert, interpretieren in der Richtung: Jetzt kommt eine schöne Bescherung, in dem Sinne von negativ schön oder auch in dem Sinne von gehässig. Eine schöne Bescherung. Das ist schon mal ein ungewöhnlicher Kontrast, denn was nun kommt, ist der Beginn einer Reise in die Hölle. Aber irgendwie ist die Rechtfertigung des Individuums, das da verdammt wird, recht kurz und unmotiviert geraten, finde ich. So als würde einer Sachen von sich geben, die ihm zwar zum Vorteil gereichen, die er auch für sein selbstverständliches Eigentum bezeichnet, aber die, aus Sicht eines Prüfers, der in die Historie der Entscheidungen des Lebens eines Verstorbenen Einsicht hat, als heuchlerisch zu bewerten ist. Hier wird alles Heuchlerische gerichtet. Ihr, die ihr hier eintretet, lasset alle Hoffnung fahren. Diese Stimme kann man richtig hassen, das sage ich euch. Da kam ein Engelein. Ich habe zum lieben Gott gebetet.
Wieso hassen?
Hassen. Ich habe zum lieben Gott gebetet. Das klingt wie eine Art Forderung, wie eine Art von Handelsabkommen. Also wer zum lieben Gott betet, erhält eine Einladung in den Himmel. Nix da, sagt Mahler und fängt an zu zaubern. Der Engel weist die Person also kurzerhand ab und sagt: Nee, also in den Himmel, da ist überhaupt kein Platz mehr. Tut mir leid, jedenfalls nicht für dich. Wobei eigentlich sogar ohne tut mir leid. Mit anderen Worten, hier kommt die Bestrafung und Heuchelei nützt nun nichts mehr. Die Entscheidung ist gefallen und es geht hinunter in die Kelleretage. An dieser Stelle sage ich, dass der Abgewiesene nicht die Ich-Gestalt ist, sondern eine oder einer aus dem Publikum, von dem wir soeben gesprochen haben. Also Mahler schickt eine alte weibliche Nudel aus dem Publikum in die Hölle. Und ich glaube, dass er diese Frau auch gekannt hat. Mutmaßlich seine Großmutter oder Großtante oder sowas. Man kann so etwas ziemlich gut nachvollziehen mit ein bisschen Lebenserfahrung. Also nähern sich die Höllengeister und sie kommen gehässig und schadenfroh angerückt. Dann betreten wir in unserem Konzertsaal nun also die real existierende Hölle. Die Angekommene fürchtet sich und dann kommt ein längerer Atemzug, nämlich ein kurzer Moment der Ruhe. Das heißt, du kommst rein, du weißt genau, du bist in der Hölle und dann ist es erstmal ruhig. Silenzium. Es ist die Ruhe vor dem, wie sagen wir, Erschrecken. Also da gibt es Steigerungsformen. Ich habe das in meinem Buch so formuliert. Es gibt das Erschrecken als ein kurzes Eintauchen in den Schreck. Dann existiert das Grauen, wo man den Schrecken ahnt. Und die schlimmste Form des Schreckens ist das Entsetzen, wo wo man genau weiß, dass der Schreck kommen wird und er kommt dann auch tatsächlich. Also haben wir nun an dieser Stelle in der zweiten Sinfonie eine entsetzliche Ruhepause. Und dann kommen sie, die Wespen oder Stechmücken oder was auch immer, und dann geht es richtig ab. Eine interessante Erkenntnis, die man dabei hat, ist, dass diese Ungeister aufeinander herumreiten. Also einer versucht, auf den nächsten zu reiten. Von oben wird nach unten getreten und man weiß gar nicht, wie einem wird als arme Seele, als die man da reinkommt. Wer weiß, vielleicht erlebt das ja der eine oder andere von unseren Hörern, solche Dinge. Wer weiß das schon? Weißt du es? Weiß ich es? Weiß Mahler es? Kann man es ausschließen? Weiter im Text. Dann ist diese heuchlerische Seele also in dieser misslichen Lage drin, wo es zur Sache geht, und eine Flutwelle kommt angeflossen in lautester Lautstärke im Crescendo, wie die Musiker sagen. Klingt ein wenig wie stürmischer Beifall und die Betroffene bekommt ihren Platz zugewiesen. Die Teufel kommen, wie gesagt, auf gehässige Art angeritten. Im vierten Satz von Gustav Mahlers zweiter Sinfonie geht es um seine Großmutter und auch um die Dinge, die sie gesagt hat. Er destilliert aus diesen ganzen Aussagen zwei Hauptmotive heraus. Und mit denen beschäftigt er sich dann sätzeweise. Also die erste Aussage ist wohl die, jetzt reiß dich doch mal zusammen, so schlimm kann es doch nicht sein. Und die zweite Aussage, jetzt warte mal ab, irgendwann kommt ein externes Ereignis, ein Impuls und dann wird es dir von alleine besser gehen. Genau diese zwei Aussagen sind ihm so wichtig, dass er einer jeden von dieser Aussage einen Satz in seiner Sinfonie widmet.
Come on.
Also meine Vermutung ist, dass der zweite Satz und der dritte Satz Antworten sind auf, der erste Vorwurf war, jetzt reiß dich mal zusammen. Oder so schlimm kann es nicht sein. Und der zweite war, wart's nur ab, irgendwann geht's dir wieder besser. Also zweiter Satz, reiß dich mal zusammen. Und dritter Satz, wart's ab, irgendwann geht's dir wieder von alleine besser. Das sind so die Inhalte von den beiden Sätzen. Man sagt
ja, darf ich dir was dazu sagen? Also bei Gustav Mahler ist es grundsätzlich so, und das ist bei vielen Komponisten, Spätromantiker oder überhaupt Romantiker, es geht immer um das Thema durch die Nacht zum Licht. Und das heißt, jeder Satz ist eine Steigerung Richtung Optimismus, Richtung Zuversicht. Und bei Gustav Mahler ist es natürlich in dem Fall ganz extrem von der Totenfeier zur Auferstehung. Aber das ist ein grundsätzliches Prinzip, dass man nicht unbedingt mit einer alten Dame, die da rumwettert oder so in Verbindung bringen muss. Und das ist ein Topos, der immer wieder verwendet wird.
Also du meinst, dass das Ende des fünften Satzes ist eine Auferstehung, die zum Licht hingeht.
Ja, durch die Nacht zum Licht, kann man sagen.
Du hast die Musik auch schon mal angehört.
Ja.
Also so will ich nicht zum Licht, so wie diese Musik
klingt. Ja, es ist, also, Maler ist immer melancholisch. Ja.
In unserer Welt ist erstens alles anders und beim Maler ganz besonders anders, als man denkt. Maler macht Wassermusiken. Was ist eine Wassermusik? Was meinst du, was man mit einer Musik machen kann, die im Wasser spielt? Was passiert denn im Wasser?
Ja, Wassermusik würde ich jetzt nicht unbedingt auf die 2. Sinfonie. Ich weiß es nicht, welche Stellung du da ausmachst. Dass natürlich das Wasser in der Romantik immer eine große Rolle spielt, sprich Schubert, die Müllerin und das ständige der Bach präsent, aber schon bei Händel die Wassermusik oder das Smetana und die Moldana. Natürlich ist das Wasser ein zentrales Thema vom Barockzeitalter bis jetzt in die Moderne. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt die 2. Sinfonie von Mahler explizit als Wassermusik bezeichnen. Da gibt es also Werke, auf die das eher zutrifft.
Das Thema des dritten Satzes, das hat ja auch Mahler gesetzt, ist die Predigt des Heiligen.
Die Fischpredigt.
Die Fischpredigt. Ja, also vielleicht hat doch ein bisschen was
mit Wasser zu tun. Da ist das Thema in dem dritten Satz über diese Fischpredigt und er beschreibt ja dann natürlich auch die Fische, die durchs Wasser schwimmen. Das ist ja ein Motiv, aber im Großen und Ganzen die Sinfonie jetzt also quasi als roter Faden das Wasser zu entdecken, das ist schwierig.
Schwierig. Also ich bin kein Komponist. Wenn ich Komponist wäre, dann würde ich versuchen, Blasen darzustellen, die nach oben gehen. Also ein Licht, was von oben reinscheint und immer schwächer wird. Ich würde vielleicht ein ruhiges Hinabsinken darstellen wollen. Oder auch fließendes Wasser, in dem dann irgendwelche Forellen springen. Vielleicht, wenn ich dann hinabsinke, dann auch ein bisschen eine Atemnot versuchen darzustellen. Als Mensch sollte man nicht allzu tief sinken. Oder vielleicht könnte man Raubvögel nehmen, die ins Wasser reinstürzen und sich da ihre Fische rausholen. Okay. Solche Dinge würde ich vielleicht versuchen darzustellen. Jetzt gehen wir dann gleich mal zum Ende des zweiten Satzes und hören uns die letzten Takte des zweiten Satzes an. Es gibt eine tschechische Redewendung. Und Mahler, der konnte ja tschechisch sprechen. Also dieser Satz, den ich jetzt gleich sagen werde, das ist weniger im deutschen Sprachraum verbreitet als im slawischen. Und mein Vater hat immer die Redewendung immer in einem Zusammenhang verwendet mit Leuten, die sehr, sehr viel reden. So viel reden, dass sie eigentlich nicht damit aufhören und aufhören können. Und er hat sich so geäußert. Du kannst ihn unter Wasser drücken. Und er gibt trotzdem noch Luftblasen von sich. Und weiter, wenn du ihn 20 Meter unter Wasser drückst, dann quatscht er immer noch. Und er sieht von außen aus, als gäbe er noch Luftblasen von sich. Und das ist genau das, was Gustav Mahler am Ende des zweiten Satzes macht. Mahler sagt, dass die Figur, der Protagonist in diesem Kontext, so glücklich ist, dass man ihn tatsächlich unter Wasser drücken kann. Und das Letzte, was er noch von sich gibt, ist ein glückliches Glucksen. Und jetzt hört euch nochmal an, das glückliche Glucksen, wenn man 20 Meter unter Wasser gedrückt wird, wo man ja eigentlich nicht mehr so glücklich ist, sondern gerne wieder an die Oberfläche kommen würde, um zu atmen. Hören wir nochmal das Ende des zweiten Satzes. glückliches Glucksen am Schluss. Kannst du es nachvollziehen?
Ja, man kann alles nachvollziehen, was du sagst. Alles wunderbar.
Ja, alles relativ.
Nur das natürlich als richtige Interpretation zu akzeptieren, das geht natürlich nicht, weil es ja subjektiv ist. Es ist ja, beruht ja nicht auf Fakten, auf Analyse, sondern auf deinen Geist, auf deine Fantasie, auf deine Träume, auf deine Visionen.
Der Relativismusvorwurf,
die aber natürlich bei jedem anders geartet sind. Mhm. Das heißt, ein anderer wird eine ganz genauso schöne Geschichte schreiben, die klingt dann aber ganz anders. Mhm. Und die könnten wir alle nachvollziehen. Alle fänden wir die Geschichte gut und deine Geschichten sind auch toll. Mhm. Aber es sind Geschichten.
Es sind Geschichten. Okay, gut. Der Relativismusvorwurf. Alles ist relativ, insbesondere bei der Musik oder bei geistigen Dingen. Fangen wir mal mit dem zweiten Satz an. Also den zweiten Satz der zweiten Sinfonie sollte man meiner Meinung nach vielleicht als Donald Duck-Satz bezeichnen. Hier wird meiner Meinung nach die Figur, des Donald Duck erfunden, etwa 50 Jahre bevor Walt Disney und seine Zeichner auf eine vergleichbare Idee kamen. Und ich weiß nicht, irgendwelche Zeichner von Walt Disney müssen Maler gekannt haben. Naja. Spielen wir mal den Anfang in einer Aufführung von Roger Norrington vor. Also ich habe diese Aufnahme mal zufällig irgendwo bekommen, in so einer ganz billigen CD, und mir hat sie nicht gefallen. Aber mittlerweile finde ich, das ist eine der schönsten Aufnahmen am Anfang. Also, unser Donald Duck, unsere Gummiente, schwimmt auf dem Wasser, ja, wie das halt so eine Gummiente macht, ja, ganz glücklich, und wird dann nach unten gezogen. Also das ist die primäre Handlung des Satzes. Die zweite Handlungsdimension will sagen, dass Mahler in die Tiefe des darstellbaren Schmerzes hinabsteigt, dort, wo keine Worte mehr hinreichen. Vielleicht reicht die Musik ein paar Meter weiter nach unten als Worte. Und dann sagt er noch etwas. Hier wird nicht ein Neutrum heruntergezogen, sondern ein nahezu unverwundbares Wesen. Wir Menschen sind im Inneren nämlich nicht neutrale, durchsichtige Regenwürmer, sondern wie Donald Duck angelegt. Und wenn wir uns ärgern, machen wir Quack-Quack und schreien nicht cholerisch herum. Klingt komisch, ist aber so. Eine Wassermusik, die von Donald Duck handelt, der in die Tiefe gezogen wird und stirbt, aber vollkommen frei ist von jeglicher Verantwortung und gar nicht in der Lage ist zu kapieren, was da gerade an ihm stattfindet. Also eine unschuldige Donald Duck-Seele erleidet eine Opferung aus komischen Gründen heraus. Also sagen wir es rundherum, obwohl wir noch nicht so weit sind in unserer Sendung, aus Gier heraus.
Aber darf ich noch mal etwas zwischen rein sagen? Warum möchtest du das jetzt mit Wasser assoziieren? Das ist ein klassischer Tanzrhythmus, das ist eine Anspielung auf Wiener Hofbahn. Das ist ja dieses klassische Menuett. Wie kommst du jetzt auf Wassermusik? Das hat ja nichts mit diffuser, flüssiger Materie zu tun, sondern das ist ja was Bodenständiges, Tanzen auf dem Parkett. Wie kommst du jetzt auf
Donald Duck? Man hört zuerst ist da eben diese Figur, die auf dem Wasser schwimmt. Und dann kommen Gefahrensituationen. Und man hört auch tatsächlich, dass von oben irgendwelche Räuber ins Wasser reinschießen. Und diese Ente versteht es nicht und denkt sich, was ist denn hier für eine Scheiße? Ich will doch einfach nur leben. Mhm. Ja? Das ist eine Handlungsdimension. Also Mahler hat gesagt, er versucht mit seiner Musik immer eine ganze Welt darzustellen. Ja? Das heißt, er hat die Welt genommen und hat dann versucht, mit diesem ganzen Material, deswegen hat er ja auch keine, Er hat ja auch keine Quartette geschrieben, kleinere Sachen, sondern er wollte wirklich die ganze Welt haben. Und die ganze Welt war damals eben ein komplettes Sinfonieorchester. Und es waren dann auch der Wunsch, so eine Art virtuelle Realität mit den Ohren zu basteln. Ja? Und meiner Meinung nach kann man auch relativ gut hören, dass der letzte Satz, also das Ende vom letzten Satz, dass es auch, also es ähnelt meiner Meinung nach eher einem Selbstmord als einer Wiederauferstehung. Ja? Weil da werden die Töne immer krummer und immer, also die Verwerfungen in den Noten sind ganz stark, die Widersprüche, die Dissonanzen. Und das ähnelt meiner Meinung nach eher jemanden, der ins Wasser geht und nach unten sinkt und keine Luft mehr kriegt, als einem...
Das hat ja auch wieder was anderes zu tun. Er war ja auf dem, im Übergang zur Moderne. Und er hat ja wenige Jahre jetzt vor Schönberg, als dann die Tonalität zusammengebrochen ist, 1904, in dem Streichquartett Ich spüre Luft von anderen Planeten, hat er ja schon vieles vorweggenommen. Und Brahms, alle haben ihn gehört, Brahms hat ihn noch gehört. Er sagt, er ist der größte Revolutionär. Damals in den 90er Jahren war Mahler Revolutionär. Und dann 10 Jahre später haben die dann schon gesagt, ja, nein, eigentlich nicht.
Er hat, also ich sag mal
so. Und er hat, aber hat sich natürlich bemüht, mit Traditionen zu brechen. Allein schon, dass das Werk fünfsätzig ist und dass es das mehrere Sätze gibt. Oder dass dann natürlich dann Chor, Solostimmen und so weiter. Das ist ja nicht nur eine Fortsetzung von Beethoven, sondern das ist ja viel, viel mehr. Das ist ja revolutionär gewesen damals. Und das ist das Prinzip. Und darum was du jetzt angesprochen hast, diese tonalen Sprengungen, dass man dann immer mehr in Richtung Atonalität geht, das ist natürlich typisch für Mahler, für die zweite Sinfonie. Und das wurde aber, konnte das ja noch steigern bis zur zehnten.
Wir sind hier nur bei der zweiten. Also ja, ich beziehe mich jetzt hier nur auf die erste und zweite.
Er hat ja immerhin bis 1911 gelebt. Gell? Und das ist natürlich schon nochmal ein Zeitraum, wo er nochmal einige Schippen draufgelegt hat. Gell?
Gut, danke. Ich möchte jetzt aber nochmal zu unserem Thema kommen, nämlich zum zweiten Satz. Ich habe gesagt, in dem zweiten Satz geht es darum, jetzt reiß dich doch mal zusammen. So schlimm kann es doch nicht sein. Ja?
Ja.
Wir haben geändert mit diesen Blasen, die letzten Blasen, die er von sich gibt, die so glücklich sind. Wir haben angefangen mit der Gummiente, die auf dem Wasser schwimmt, wie auch immer. Jetzt wird im zweiten Satz mit den Knochen getrommelt. Ja? Also wozu sind unsere Muskeln da? Mit ihnen können wir den Abstand zwischen zwei Befestigungspunkten vermindern. Mehr kann ein Muskel nicht als den Abstand zwischen zwei Haltepunkten verringern. Was ist aber nun, wenn du deine Muskeln gar nicht mehr benutzen kannst, weil sie sich verkrampft haben und nicht mehr ansprechen lassen, aus welchen Gründen auch immer, weil zum Beispiel dein Körper zusammengeschnürt ist, wie ein Bündel Wäsche, na dann hämmerst du eben auf deinen Knochen rum. Du hämmerst auf deinen Beinen, als wären sie Glasknochen und könnten Töne von sich geben. Und das klingt dann so und es klingt humorvoll.
Es klingt nicht nach Knochen.
Trommeln.
Knochen könnte man über Trommeln oder Xylophon oder Ähnliches eigentlich besser darstellen.
Also hörbar gemacht?
Ja, das ist Anspielung wahrscheinlich auf zum Beispiel Danse Macabre von Saint-Saëns. Also das Totentanzmotiv ist ja auch immer sehr beliebt, gell? Ja. Aber man kann es natürlich auch so deuten. Es ist was, hat was Xylophonartiges natürlich, gell?
Es ist aber ein ganz normales klangvolles Pizzicato. Ich finde, es ist zu weich.
Das Zupfen an den Seiten der Geigen, das nennt sich Pizzicato.
Genau.
Gut, was soll er denn machen?
Es gibt andere Instrumente.
Soll er Knochen reinholen?
Nein, wie gesagt, es gibt andere Instrumente, die das vielleicht besser verkörpern könnten. Und die gab es damals auch schon.
Ja.
Ja, er hat ja immer, er hat ja
ausprobiert.
Er hat ja viele raffinierte Instrumente gehabt. Gell? Er hat ja, da ist ja alles dabei, Glocken und Tamtam viele Instrumente, die andere Komponisten nicht verwendet hatten. Das ist ja auch das Faszinierende an Mahler, dieses reiche Spiel mit unterschiedlichsten Klangfarben. Wunderschön, dieser Satz. Wunderschön.
Ich finde also, der zweite Satz ist am schönsten anzuhören. Wohingegen ich der Meinung bin, dass der dritte Satz, zu dem wir gleich kommen werden, der ist am schwierigsten zu spielen. Ist meine Meinung.
Ja,
der zweite Satz
fällt natürlich aus dem Rahmen, weil er klassizistisch ist, weil er sich auf Beethoven beruht, auf Haydn, auf klassisches Menuett und
kommt den Hörgewohnheiten entgegen.
Und den Hörgewohnheiten sehr entgegen. Mhm. Hört sich beim erstmaligen Hören problemlos zu verstehen.
Der dritte Satz ist die Ausarbeitung der Behauptung, irgendwann wird es von alleine besser werden. Ja? Und da müssen wir natürlich sagen, was meinst du, wie Mahler Tiere darstellt? In welcher Art und Weise sieht Mahler Tiere?
Bezogen auf die zweite Sinfonie.
Überhaupt. Also es ist ja immer das Gleiche bei ihm. Zum Beispiel in der ersten Sinfonie gibt es ja diesen Trauermarsch, wo dann Tiere außen rumlaufen.
Ja.
Es gibt immer wieder Tiere bei ihm. Ja.
Da würde mich mal interessieren, wie du das interpretierst. Weil also Mahler und die Tiere ist sicherlich auch ein interessantes Thema. Trifft auch für verschiedene andere Komponisten.
Mahler sieht das Tierreich nicht als Naturidylle, sondern die Tiere sind darwinistisch geprägt. Das heißt, sie kämpfen einen Existenzkampf im Tierreich. Ja, und sie freuen sich, wenn sie Beute machen und etwas fressen können. Also Empathie oder Mitleidfähigkeit fehlt. Das erste Mal kommen die Tiere im zweiten Satz der ersten Sinfonie als Begleiter des Sarges in Szene. Und Mahler sieht sich ja selbst als Jäger an diesen Tieren. Aber es ist doppelt. Also es ist doppelt dargestellt, weil Tiere haben keine Reflexion. Also ein Tier sieht es nicht als böse an, wenn es ein anderes frisst. Weil das ist einfach in seiner Natur drin. Wir kommen jetzt zu den Parasiten im Metabereich. Ist euch klar, was ich damit meine, mit Parasiten im Metabereich? Nein. Man könnte es vielleicht als Blutsauger in unseren Seelen nennen. Ja, also da verliert sich Mahler ein bisschen im Mittelalter. Schauen wir mal, ne? Also wir können auch sagen, die Schlange oder Rumpelstilzchen.
Vampire.
Und Martin Luther hat ja schon mal Tintenfässer in diese Richtung geworfen. Wir werden gerade mittelalterlich, aber wenn Tiere andere Tiere fressen, dann ist es einfach ihre Natur. Wenn hingegen Parasiten im Metabereich ihre Opfer aussaugen, dann wissen sie, was sie tun und können nicht so tun, als wäre ihnen das nicht klar. Und das arbeitet Mahler immer wieder aus. Und wir sehen das jetzt halt auch im dritten Satz. Also am Anfang gibt es eine große Freude, so wie beim Sommerschlussverkauf. Super, ich habe einen Pulli gefunden für 10 Euro. Guck mal, ob du nicht eine billige Hose finden kannst und Schuhe für 20 Euro. Ah, das ist ja super. Da freuen sich welche, dass sie was gefunden haben. Wollen wir mal gucken, ob wir das hören.
Klezmer-Elemente macht dann schon...
Klingt so ein bisschen wie Schmatzen, oder?
Das ist Klezmer.
Ja, das klingt wie Schmatzen.
Ja, oder? Klezmer klingt ja immer wie Schmatzen.
Hier ist schön.
Wenn du den
Fight-Man
hörst, dann hast du immer das Gefühl, er schmatzt mit seiner Klarinette. Oder er schmatzt in die Klarinette rein. Ja, das
also man kann es vergleichen mit einem Festmahl und die Festmahlgäste...
Ja, durchaus, da stimme ich zu.
...sind miteinander eins und haben ein sorgloses Lachen... Ja. Ja, ein so befreites Lachen, als befänden sie sich in einer gerade von sämtlichen Sorgen befreiten Realität. Was ja keine Realität ist. bisher. Und das ist eklig. Und das ist ein tolles Paradies übrigens. Ein Paradies auf Kosten der essbaren Fische. Ich sag's mal so, hier wird eine Realität ausgeblendet. Wenn die Parasiten im Metabereich, das intelligente Wesen, zur Sache gehen, dann ist dann alles andere anscheinend so etwas von egal. Ja? Die Freude am Fressen, wobei das Leid derer, die gefressen werden, ausgeblendet werden. Ja, wie auch immer. Es kommen auch in diesem Satz, einmal habe ich im dritten Satz gehört, dass eine Taufe stattfindet an einem kleinen, unschuldigen Kind. Also quasi das, was ja erwartet wird im dritten Satz, nämlich, dass etwas passiert und dass ein Problem sich von alleine löst. Ja? Das hört man in dem Sinne, dass da eine Taufe stattfindet an einem kleinen Kind, an einem unschuldigen Kind, das dann aber leider wieder verloren geht und ins Wasser zurückfällt. Ich habe das einmal recht deutlich gehört. Es ist halt auch so, dass man unterschiedliche Dinge bei unterschiedlichen Dirigenten hört. Also wenn ein Dirigent etwas nicht hört, kann man höchstens ihn bitten, dass er sich an die Partitur hält. Dann wird es schwierig. Es gibt auch Unterschiede bei den Aufführungen.
Aber auch da, also ab dem dritten Satz, greift ja dann Knabenwunder an wieder. Das heißt, da ist ein inhaltlicher Bezug. Es geht mit dem Knabenwunderhahn los im dritten Satz, der allerdings dann nicht vokalen Einfluss hat, sondern nur rein instrumentalen. Also es geht nur die instrumentale Umsetzung dieses Gedichtes aus Knabenwunderhahn, während im vierten Satz dann das erste Mal dann die Singstimme dann den Text auch dann singt und verliest. Aber man hat diese außermusikalische Grundlage schon im dritten Satz. Also auch schon da gibt es einen Handlungsstrang, der sich auf das... Das heißt, es ist ja immer so, dass die Komponisten versuchen, die Gedichte oder die Texte in Töne, in klingende Substanzen zu verwandeln. Mhm. Ja. Das hat Mahler gemacht. Und da will
also
ich mal ganz genau mit diesem
Gedicht beschäftigen. In dem vierten Satz, wie er da diese Altstimme, wie er die da präsentiert, das ist unübertrefflich. Also man kann diese Frau richtig gut hassen. Es ist echt toll.
Das kann man. Das man kann dann auch in die Stimme sehr viel reininterpretieren. Ja, natürlich.
Okay, aber immer machen wir diesen dritten Satz noch zu Ende. Ja, ich behaupte, dass jetzt hier der Fisch stirbt. Also diese Ich-Gestalt stirbt. Dargestellt meiner Meinung nach aus der Ich-Perspektive. Woran hört man, dass ein Fisch zu Tode kommt? Das Sterben eines Musikers ist wohl in erster Linie das Sterben seines Gehörs. Ja? Wovor hat ein Musiker schreckliche Angst? Wir hören einen Tinnitus-Ton, ja, der über mehrere Takte geht. Also der Fisch stirbt. Ja, wie soll das machen? Gustav Mahler. Gut, wir sind jetzt schon, Leute, wir haben es gleich geschafft. Wir sind jetzt beim fünften Satz. Ja. Was natürlich auch auffällt, ist der Unterschied der Dauer zwischen den einzelnen Sätzen. Also der vierte Satz dauert ungefähr 5 Minuten, vielleicht 5 bis 10 Minuten. Und der fünfte Satz dauert 35 Minuten. Jetzt fragt man sich natürlich, warum hat Mahler die Grenzen zwischen den Sätzen nicht anders definiert? Der Grund ist ganz einfach. Mahler möchte verhindern, dass jemand den fünften Satz als Happy End betrachtet. Wir haben jetzt festgestellt, im ersten Satz hatte Gustav Mahler ein Problem mit dem Publikum, ja, und hat dann irgendwie jemanden in die Hölle gestürzt. Im zweiten Satz ging es darum, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Er hat sich komplett zusammengerissen. Im letzten Moment hat er noch Blasen von sich gegeben. Er hat auf seinen Knochen getrommelt. Er ist glücklich auf dem Wasser herumgewackelt am Anfang. Im dritten Satz gab es eine Taufe, wo ein Kind rausgehoben wurde. Es wird alles gut von alleine. Leider ist das Kind wieder zurückgefallen. Ja, und jetzt hat er natürlich im vierten Satz seine Rache bekommen, weil diese Altstimme ist ja jetzt anscheinend in der Hölle drin. Na, ist irgendwie da reingefallen. Was macht jetzt Mahler? Er macht Doppeltes. Zunächst macht er sich über seine eigene Rache lustig. Zunächst wird die Nervosität, die er in den Unterarmen hat, aufgezogen, aufgelöst, entwirrt. Ich werde es jetzt nicht aufspielen, weil es ist schwer zu hören. Dann verwandelt sich Gustav Mahler, also der sich rächende Gustav Mahler, in eine Art von kleinem Zwerg, der jubiliert und Stabhochsprung betreibt. Also er nimmt diesen langen Stab quasi, um mit Hilfe der Hebelgesetze etwas auszuhebeln, was ihn die ganze Zeit geärgert hat, weil er ist ja jetzt am Ziel seiner Rache angekommen. Wobei der Stabhochsprung als Sport damals noch nicht erfunden war. Aber lange Stäbe gab es schon, ne? Und schwere Steine, die man da mit Hilfe der Hebelgesetze hochheben kann. Man muss dazu auch sagen, dass Hebelgesetze im geistigen Bereich nicht greifen. Und das wusste Gustav Mahler. Dann geht es weiter. Die Strafe in der Hölle gehört zur Verfehlung dazu. Also dort, wo die alte Dame ihm den Vogel gezeigt hat, wird an der gleichen Stelle im Kopf ein Fleischerhaken reingehauen. Sehr lustig übrigens. Ja, und anschließend entstand meine tiefe Verbundenheit mit Mahler. Der Komponist Mahler dotzt den Kopf, also Donald Duck, dotzt den Kopf seines vermeintlichen Racheopfers auf den Boden und sagt: Siehst du? Jetzt siehst du, was du mir angetan hast. Jetzt siehst du es am eigenen Leib. Und er sagt es aber freundlich, kindlich, ohne Wut. Also wenn man das hört, dann verliebt man sich in Mahler, weil das kann man nirgends anders hören. Und das ist auch in keinster Weise peinlich, wie zum Beispiel bei Freddie Mercury, den wir in einer der folgenden Sendungen besprechen werden. Freddie Mercury, der war manchmal ein bisschen peinlich, oder?
Ja, kann man ja sagen. Aber nicht nur peinlich, sondern auch göttlich.
Ja, also es gibt Popstars, bei denen wird Peinlichkeit toleriert, ne?
Ja, ja.
Bei wem noch zum Beispiel?
Popstars?
Also ich finde zum Beispiel, dass Michael Jackson manchmal ein bisschen peinlich war.
Gildo Horn.
Ja, oder Elvis Presley war am Schluss so ein bisschen Falco vielleicht. Ne?
Ja.
Gut, aber insgesamt macht sich Mahler über seine eigene Rache lustig am Anfang. So, das war der erste Teil unserer Sendung Im Auge des Sturms. Und weil wir noch bei weitem nicht fertig sind, kommt nun der zweite Teil. Es geht also weiter mit unserem Thema, die zweite Sinfonie von Gustav Mahler. Dann wird jemand mit dem Kopf zuerst in den Boden gerammt, also ungespitzt in den Boden gerammt. Thank you. Kennt ihr die Geschichte vom griechischen Göttervater Zeus und dem Mädchen Tithonos und dem Wunsch einer Göttin Eos?
Ja, schon mal gehört.
Also, Eos liebte einen Menschen namens Tithonos und wollte ihn auf ewig behalten. Und sie fragte Zeus danach. Zeus gewährte dem Menschen tatsächlich das ewige Leben, nur leider wurde bei der Anfrage vergessen, auch die ewige Jugend gleich mit zu bestellen. So wurde der Betroffene namens Tithonos älter und älter und konnte am Schluss nur noch zirpen wie eine Grille. Und so klingt das, wenn der Komponist Gustav Mahler das Opfer seiner Rache in der Hölle zirpen lässt. Ja, was passiert in dem letzten Satz, nachdem Mahler die Kuh, die Großmutter, die Frau aus dem Publikum, die den jungen Gustav nicht verstehen konnte und ihm den Vogel zeigte, nun in eine Grille verwandelt hat? Was passiert? Mahler macht daraus einen Geburtsvorgang. Hier wird also irgendetwas oder jemand geboren. Wer wird da geboren? Nun, die Antwort ist ganz einfach zu geben. Anakin Skywalker heißt jetzt Darth Vader. Hier beginnt das Leben des Darth Vader auf der dunklen Seite der Macht. Hier passiert das Entscheidende mit der Fregatte, mit der Person, denn sie ist nun nicht mehr in der Lage, ihre Schuld zu verstehen und auch an der Schuld gedanklich zu arbeiten. Eine Konservierung der Kernpersönlichkeit tritt ein. Die Person ist festgenagelt. Der Bereich, in dem ihre Entscheidungsfreiheit sich befindet und wo sie über ihre Verfehlung hätte nachdenken können, ist jetzt verschlossen. Also nun ist sie angekommen in der Hölle und hat keinen Zugriff mehr auf ihr Gewissen und kann daher auch nicht mehr ihre Schuld auflösen oder rückgängig machen. Und hier greift die Rache Gustav Mahlers. Hier ist die Rache am Ziel angekommen. Denn jetzt ist es zu spät. Es ist zu spät für die Einsicht, um die er gebettelt hat. Die Falle ist sozusagen zugeschnappt. Die Parameter der Persönlichkeit sind konserviert. Diese stupiden Verhaltensweisen, die die Fregatte freiwillig hatte, sind die Methoden, die sie jetzt auch behalten wird. Teufel wird hier also geboren und er wird ordentlichen Schaden anrichten und startet ja bereits damit. Gleichzeitig sucht die Frau mit ihrer Altstimme ja eine Lösung. Man hört es am Text. Nur leider ist es die parasitäre Lösung. Thank you. Skywalker wird zu Darth Vader, die Möglichkeit, den eigenen Standpunkt zu ändern, ist weggeschaltet. Ja? Das ist auch der Unterschied zum Film Krieg der Sterne, weil dort scheint Darth Vader ja durchaus noch nachzudenken über seinen Wechsel zur dunklen Seite, der zum Teil auch freiwillig erfolgt ist. Die Fregatte, die Großmutter, die Altstimme, die denkt aber nicht. Und das ist die Rache Malers. Und möglicherweise ist das der Seinszustand aller Parasiten im Metabereich. Okay, aber ich weiß nicht, ob Mahler von alleine drauf kam. Möglicherweise wurde das auch schon von anderen Komponisten ausgestaltet und nicht nur von Mahler selbst, das kann ich nicht beantworten. Was war denn der Vorwurf Mahlers an die alte Fregatte? Der Vorwurf war, dass sie das, was in unserer Kultur da ist, zur Wahrheit genommen hat. Also die Fregatte bezieht sich auf die Tradition und sagt, es sei ihr gutes Recht, an ihr lang zu argumentieren. Im Grunde ist das die Diagnose der Spießbürgerlichkeit. Ein Spießbürger ist nicht in der Lage, sich neuen Aussagen gegenüber zu öffnen, sondern er bleibt beim Business as usual. Und die Fregatte bleibt beim Business as usual, egal was passiert. Und sie wird beim Business as usual auch bleiben, nachdem sie ins Loch in die Hölle geworfen wurde. Was lernt man daraus? Hört zu, wenn euch jemand was sagt. Auch wenn ihr es nicht hören wollt oder ihr meint, es nicht hören zu können, weil die Aussage jenseits eurer Grundstücksbegrenzungen liegt. Denkt immer daran, alle Menschen sind gleich und wenn euer kurzes Leben vorbei ist, dann werden die Karten neu gemischt. Und dort werden Stimmen sprechen, die wahr sind. Also an alle Planierraupen in der Welt, ihr müsst vorsichtig sein. Möglicherweise rührt sich irgendwann das wieder, was ihr platt gemacht habt oder meint, platt gemacht zu haben. Ja, was auch kommt, ist auch keine Auferstehungsmusik. Das ist ein großer Irrtum von Menschen mit dem Hörvermögen von Eseln. Es klingt eher wie die Musik eines Individuums, das ertrinkt, allerdings mit einer Freiwilligkeit, vielleicht ein Selbstmord. Also die Szene fängt relativ ruhig an und steigert sich in eine Art von Atemnot. Also eher ein Ertrinkungstod, den man da wahrnimmt. Ja? Ihr glaubt es nicht? Hört einfach rein und vertraut euren Ohren mehr als eurer Erwartungshaltung. Ja, der Komponist verübt hier eine Art von Selbstmord, also mit Mitteln der Musik. Hä, stimmt da irgendwas nicht? Wird die zweite Sinfonie nicht Auferstehungssinfonie genannt?
Genau. Das bezieht sich auf das Gedicht von Rellstab. Das ist das Auferstehungsgedicht.
Also,
und das hat er dann vertont mit Sopran, Alt und Chor.
Wer?
Mahler.
Nochmals extra oder was?
Nö, das ist ja in den fünften Satz integriert.
Ja.
Dieser Chor. Und das ist im Prinzip eine Kantate für Solo, Alt und Chor, Orchester.
Ich möchte jetzt noch kurz über das Schicksal der Fregatte reden. Und dann sind wir dann auch gleich durch. Also die Fregatte, die da in die Hölle gestoßen wird und nicht den Hauch einer Einsicht hat und das, was sie als ihr Recht ansieht, nämlich die Seligkeit, ihre eigenen Seele nach dem Tode zu erleben, das geschieht nun auf gewisse Weise. Und hier kommt das Yin-Yang-Motiv ins Spiel. Oder die Spiegelung im Wasser. Oder die Einschränkung der Bewegungsfreiheit für ein Subjekt, während ein anderes Subjekt sich bewegt. Es wird eng. Das Individuum taucht unter Wasser, hat keine Luft mehr und stirbt, während ein anderes Individuum triumphiert. Ja? Das Dunkle triumphiert über das Helle. Die Freude spiegelt sich in panischem Leid. Das Ganze vertont aus der Perspektive dessen, der unter Wasser Selbstmord begeht. Und wer das Ganze als Himmelfahrt interpretiert, der hat das Hörvermögen einer Pommesbude. Und wir sind hier in der Sendung Im Auge des Sturms und mein Name ist Peter Autofrei. Da fällt mir noch was ein. Nämlich ein Satz, den ich irgendwo gehört habe. The problem is choice. Das Problem ist die Entscheidung. Woher stammt dieser Satz? Schon mal gehört irgendwo? Nein. Also diesen Satz hören wir in der Matrix. Und zwar in dem Moment, wo Neo beim Administrator ist und die reden dann miteinander, kein Mensch versteht, was sie miteinander reden, und auf einmal sagt Neo, the problem is choice. Ja, und was ist dann, wenn sich die Fregatte doch umentscheidet? Nun, dann fällt sie vielleicht raus aus der Hölle. Und dies ist der Grund, warum die Hölle wieder neu aufgefüllt werden muss. The problem is choice. Wir können daraus vielleicht folgern, dass ein Höllenaufenthalt beendet werden kann. Also falls zufälligerweise jemand von euch Zuhörern in diese Situation kommen sollte, dann könnte dies vielleicht ein ganz brauchbarer Hinweis sein. Also die Hölle muss neu befüllt werden, weil unten einige rausfallen. Das ist vielleicht der Mechanismus, der im Metabereich wirkt. Anscheinend kann man die Hölle nicht für alle Zeiten befüllen. Und ein gewisser Anteil von Leuten muss dann in die Hölle wieder fahren. Und insofern beschreibt Mahler vielleicht nur eine Realität. Und wir können die zweite Sinfonie nicht als Rache Mahlers bezeichnen, sondern schlichtweg als kirchlichen Realismus. Mahler hat nichts anderes dargestellt als unsere reale Situation, die verborgen ist für unsere Köpfe. So, ich denke, das war ein guter Abschluss für meine Sendung. Die Elke braucht, glaube ich, jetzt einen Defibrillator, weil die hat damit gar nichts anfangen können, was ich da erzählt habe. Die schüttelt nur ihren Kopf, ist mir aber egal. Genau, noch eins. Nach dem fünften Satz müsste ja die Totenfeier kommen, wenn einer stirbt im Wasser. Aber der erste Satz ist eine Totenfeier.
Richtig.
Nicht der letzte. Was ist da los? Beißt sich der Hund in den Schwanz? Sollte man vielleicht nach dem fünften Satz wieder den ersten spielen, dann wieder bis zum Ende und wieder von vorne und so weiter?
Nein, dann kommt gleich die dritte dahinter.
Ja, das ist die musikalische Darstellung dessen, was ich in meinem Buch als Sisyphus-Reflex bezeichnet habe. Man kann es auch als Spiegelkabinett, aus dem man nicht herausfindet, oder als Endlosschleife bezeichnen. Man kämpft gegen etwas an und wenn es komplett aussichtslos ist, man also mit Selbstmordgedanken kämpft, geht es wieder besser. Aber das bleibt nicht und man weiß, dass es in ein paar Tagen bis Wochen erneut soweit ist. So wie der griechische Gott Sisyphus, der ja auch den großen Stein zum Berg stemmt und ihn immer wieder verliert und aufgeben muss. Er gibt ja nicht auf, er macht immer weiter. Und Gustav Mahler hat sich auch für sein Leben entschieden an Stellen, wo sein Leben aufgrund von Schmerzen, Blockaden und Ruhelosigkeiten eigentlich nicht so ohne weiteres möglich war. Ja? Und er kämpft da mit den gleichen Problemen wie so viele Menschen auf diesem Planeten. Kennt ihr nicht auch irgend so einen armen Wurm in eurem Umfeld?
Garantiert. Kennt jeder Mensch.
Der trotz sichtbar tapferer Bemühungen nicht ins Leben findet? Solche Leute kann man auch mal zum Essen einladen. Ihr kennt sicher jemanden. Eine andere Interpretation für den Namen Totenfeier ist sicherlich die Wahrnehmung Mahlers, dass keiner etwas von dem kapiert, was er da macht.
Hurz! Hurz!
Nun, wir sind tatsächlich fertig geworden mit unserer Besprechung und wir konnten vielleicht nicht alles aufdröseln in der zweiten Sinfonie, aber das sind die Wegmarken, die da entlang gegangen werden. Glaubt ja nicht, dass ich der Erste bin, der das herausgefunden hat, was da passiert. Nur der Unterschied ist, wir dürfen darüber sprechen. Wir haben die Lizenz dazu in unserer Sendung Im Auge des Sturms, warum auch immer. Ich denke auch, dass, wenn wir heute sprechen über das, was sich ereignet in dieser Sinfonie, so wird das einen Einfluss haben auf die zukünftigen Aufführungen. Und dann sprengt es den Schädel nach Kastanien, sozusagen. Es ist eben nicht Teppichweberei, es sind Inhalte in der Musik drin. Und ich denke mir, wenn Musiker die Inhalte kennen, dann werden sie sich auch ganz anders aufführen. Es gibt schließlich so etwas wie handwerklichen Ehrgeiz. Und dann wird es auch für uns Hörer sichtbarer werden. Diese Sendung kann man im Nachgang hören auf der Webseite radiosturm.de. Mein Name ist Peter Autofrei und von euch verabschieden sich auch
Markus Pacher
und
Elke.
Und Elke traut sich gar nicht mehr, ihren Nachnamen zu sagen. Ich möchte mich bedanken bei dir, Elke, weil du hast einen ganz tollen Hinweis darauf gegeben, dass man Knochentrommeln vielleicht eher mit Xylophonen bespielen sollte, als mit Zupfen von Geigensaiten, Pizzicato, und das war ein vollkommen berechtigter Einwand. Und du, Markus, hast uns viel erzählt vom Leben Gustav Mahlers und seinen Beziehungen zu anderen Komponisten. Du hast ein enzyklopädisches Wissen in diesem Bereich. Formidabel, wunderbar.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ist sehr, sehr interessant und man müsste das durchexerzieren bis zur 10. Sinfonie.
Ja, ich würde tatsächlich gerne noch die anderen Sinfonien von Mahler besprechen. Es sind ja noch 8 übrig, aber was soll ich sagen? Kunst macht sich nicht von alleine. Ja, also ich bräuchte einen Auftraggeber, also entweder ein befristeter Redakteursposten beim SWR 2 oder vielleicht ein privater Geldgeber oder eine Stiftung. Ja, und pro Sendung bräuchte ich dann schon 2 Monate Zeit. Aber vielleicht ist das Ganze auch gar nicht notwendig, denn vielleicht gibt es ja auch andere, die genau das Gleiche erzählen wie ich. Ich würde mich da nicht wundern. Ich möchte noch abschließend sagen, dass ich diese Sendung nochmals Markus Pacher widmen möchte, der leider unerwartet gestorben ist. Diese Sendung wurde aufgenommen Anfang 2024 und Markus ist im November des gleichen Jahres gestorben. Markus war etwas überrascht von der Sendung, aber er hat sehr gut durchgehalten. Vielleicht hat er etwas von dieser Sendung auf seiner Reise mitnehmen können. Aber er ist ja auch nicht weg. Das vermuten wir jedenfalls. Und er wird sicherlich nicht abgewiesen werden. Ja, das ist jetzt das Ende unserer Sendung, unserer ersten Sendung im Auge des Sturms mit Markus Pacher. Wir werden uns in den nächsten Sendungen beschäftigen mit der 9. von Beethoven, mit dem Ende von Faust 2. Es geht um einen Vogel in Orléans und es geht um die Bohemian Rhapsody von Freddie Mercury. Da wollen wir auch eine Sendung dazu machen. Ja, und die anderen Sendungen, die dann anschließend kommen, die hängen noch etwas in der Luft. Ihr könnt diese Sendung im Nachgang auf der Seite radiosturm.de nochmal als MP3 runterladen und anhören. Und wenn ihr mir dort ein paar positive Feedbacks hinterlasst, dann kann es sogar sein, dass ich mich ein bisschen beeile bei der Produktion der nächsten Sendungen. Ja, aber bis dahin ist noch viel Zeit. Ich wünsche euch alles Gute, noch einen schönen Sonntag und sage euch ein freundliches Tschüss.